Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Marco Koller. Im südfranzösischen Nizza hat die Ozeankonferenz der UNO begonnen. Am Treffen nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus rund 130 Ländern teil. Es geht unter anderem um die Nutzung von Rohstoffen aus der Tiefsee. Aus Nizza berichtet ARD-Korrespondentin Caroline Düller.
Die gemeinsame Erklärung für ein Moratorium des Tiefseebergbaus ist aus Sicht der unterzeichnenden Staaten eine ökologische Notwendigkeit, aber auch ein dringender Appell an den Multilateralismus. Ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, richtete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron deutliche Worte an seinen amerikanischen Amtskollegen. Die Tiefseeböden stünden nicht zum Verkauf, so Macron. Ebenso wenig wie Grönland zu haben sei. US-Präsident Donald Trump hatte im April ein Dekret unterzeichnet, das es erlaubt, nicht nur in amerikanischen Gewässern nach Metallen wie Nickel oder Kobalt zu schürfen, sondern auch in internationalen Gewässern. Diese Ressourcen, die zu großen Teilen außerhalb nationaler Hoheitsgebiete liegen, gelten als gemeinsames Erbe der Menschheit. Jeder Abbau in diesen Zonen wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht, heißt es in der in Nizza verbreiteten Erklärung. Viele Wissenschaftler warnen außerdem vor den ökologischen Folgen des Tiefseebergbaus auf Ökosysteme, die in großen Teilen noch unerforscht sind. Deshalb müsse es zumindest eine vorsorgliche Pause beim sogenannten Deep Sea Mining geben, heißt es in der Erklärung.
Die Ozeankonferenz in Nizza dauert noch bis am Freitag. In Saudi-Arabien ist der diesjährige Hadsch zu Ende gegangen, die traditionelle muslimische Wallfahrt in die Stadt Mekka. Insgesamt nahmen dieses Jahr etwa 1,6 Millionen Musliminnen und Muslime aus aller Welt teil, bei Temperaturen von bis zu 45 Grad. Die saudischen Behörden zogen eine positive Bilanz. Dies, nachdem letztes Jahr wegen der Hitze mehr als 1000 Pilgerinnen und Pilger ums Leben gekommen waren. Dieses Jahr ist die Rede von 13 iranischen Pilgern, die während der Wallfahrt gestorben sind. Weitere Angaben zu Todesopfern gibt es nicht. Der Hadsch zählt zu den 5 Grundpflichten im Islam. Jeder gläubige Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, sollte einmal im Leben nach Mekka pilgern. Russland will seinen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent ausbauen, vor allem wirtschaftlich und militärisch. In diesen Bereichen wolle Russland mit afrikanischen Ländern stärker zusammenarbeiten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. In den letzten Jahren hatte es in Westafrika mehrere Militärputsche gegeben. In der Folge baute Russland seinen Einfluss in der Region aus und löste teils das Engagement westlicher Länder ab. Allerdings hat die russische Söldnertruppe Wagner kürzlich angekündigt, sich aus Mali zurückzuziehen. Das Wetter, morgen ist es meist sonnig, am Nachmittag gibt es ein paar hohe Wolkenfelder und über den Bergen bilden sich einzelne Quellwolken. Die Temperatur erreicht 25 bis 28 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Adrian Huber.
SRF Verkehrsinfo von 20.03 Uhr. In der Region Zürichsee ist die Oberlandautobahn Jona-Reichenburg zwischen Jona und Eschenbach in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Dann Stau oder stockend in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, daher auf dem Westring ab Urdorf Süd. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Herkingen. Im Berner Oberland auf der A8 Richtung Spiez zwischen Wilderswil und Kratzingen mit 20 Minuten Zeitverlust und auf der Brünig-Passstraße Richtung Sarnen zwischen Lungen Süd und Kaiserstuhl mit 30 Minuten Zeitverlust. Weiter in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Basel zwischen Stans Nord und Emmen Süd mit 20 Minuten Zeitverlust, daher Rückstau auf der A8 ab Hergiswil. Und letztlich vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 3 Kilometer Stau und 30 Minuten Wartezeit ab Quinto, die Einfahrt in Airolo ist gesperrt. Kommt gut an.
In dieser Ausgabe von «Fokus» reden wir über Trauma, Depression und sexualisierte Gewalt. Wenn euch die Themen belastet oder gar könntet retraumatisieren, dann hört die Folge nicht oder lieber nicht allein.
SRF 3 «Fokus» mit der Katrin Hönegger.
Nana Kurobi Yaoki. Das ist ein japanisches Sprichwort. 7-mal umgehen, 8-mal aufstehen. Aber was passiert, wenn nichts mehr geht? Was, wenn das Leben irgendwie auf einmal stehen bleibt? Das frage ich heute meinen Gast, den Stefan Rusconi. Er ist Musiker, Jazzpianist, Soundtüftler, Zürcher, Berliner, Vater. Er ist um die Welt gereist mit seiner Musik, preisgekrönt für seinen ideenreichen Jazz, auch fernab von der Schweiz gefeiert worden wie ein Rockstar. Und dann auf einmal ist nichts mehr gegangen. Nach einem Schicksalsschlag ist es für mehr als 7 Jahre still geworden in seinem Leben. Er hat keine Musik mehr gemacht und keine Musik mehr getragen. Kein Klavier berührt. Bis heute. Heute macht er wieder Musik, er spielt Konzerte. Und wie er seine Grossliebe wiederentdeckt hat, das erzählt er uns in dieser Stunde. Ich freue mich sehr, bist du da, Stefan Rusconi.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Dein neues Album heisst Solis, ich habe es gerade ein bisschen angespielt. Solis heisst Trost. Wo findet man Trost, wenn man ihn sucht?
Wahrscheinlich, also die einfache Antwort wäre, glaube ich, im Aussen. Es kommt jemand und tröstet einem. Das, was man vielleicht auch kennt oder sich gewünscht hat als Kind. Manchmal passiert es, manchmal nicht. Aber ich glaube, die Suche bei mir ist auch eine im Inneren gewesen und ist es immer noch. Also quasi, ja, der Trost, wo habe ich eine Ressource, die mir das geben kann, die mich auch kann betrachten als jemand zu Tröstenden.
Mhm. Was passiert, wenn man das nicht mehr findet in sich oder noch nicht findet in sich, wenn man sich verliert? Wie findet man sich wieder? Über das möchte ich mit dir reden. Ich möchte auch herausfinden, wie dir Pilz, wo Sachen können verrotten lassen oder Bogenschüsse weitergeholfen haben. Aber zuerst möchte ich deine Liebe zur Musik schnell klären. Ich habe jetzt vorhin gesagt, eben, deine Beziehung zur Musik ist vielleicht wie eine grosse Liebe. Was würdest du sagen? Was ist Musik für dich?
Es ist eine grosse Liebe. Es ist auch ein Raum, wo ich mir selber gestalten kann, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich geborgen fühle. Und das ist eben auch weg gewesen. Und das ist ganz her gewesen. Weil die Liebe zur Musik hat eigentlich nicht aufgehört, aber mein System, was auch immer, in einem Sinn von Seele, Körper, emotional, hat das nicht ertragen.
Das ist weg gewesen, das ist fast auf diesen Sommer 10 Jahre genau her. Juli 2015, ein Sommer, wo alles verändert hat bei dir. Ich glaube, du hast an einem Theaterprojekt mitgeschafft und dein Musikerkollege und guter Freund, Paul Limp. Und so wie ich mitbekommen habe, hast du ihn selber gefunden, leblos in einem Hotel. Was magst du oder kannst du über das erzählen?
Genau, also er hat mich schon in der Anmoderation von dir geschudert, weil du das so schnell, du hast sehr, sehr schöne Worte gefunden, um das so schnell zusammenzufassen. Ja, auch jetzt, wenn du das jetzt ansprichst, also ich meine, das ist jetzt 10 Jahre später, ich habe wie eine Art einen Blick drauf, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das zu Ereignissen auch findet. Ich würde dann vielleicht auch eine Meta-Ebene sagen oder eine Ebene, die erzählt wird über etwas, ohne dass es einem gerade wieder flutet oder überwältigt. Aber es geht immer noch tief. Also, man ist zusammen, man schafft intensiv, man hat eine Freundschaft. Es ist ja oft in diesem Beruf Kulturschaffender, Musiker.
Man teilt manchmal Bett und Tisch, ja, und genau. Musikraum.
Ja, und halt auch sehr viel Persönliches. Und es ist einem ja auch immer sehr wichtig, das kann man ein bisschen hinterfragen, aber es ist einem ja dann jede Produktion auch wieder sehr wichtig. Und man gibt alles rein und in dieser innen dann so ein Unglück erleben, ist in dem Moment, und es ist an der Derniere passiert, also wir sind in dem Münchner Kammerspiel, nach einem 4-monatigen Prozess sind wir Derniere am 4. gewesen. Wir haben einen Kooperationsvertrag gehabt mit dem Kammerspiel und Ruhrtriennale, und das ist dann meistens so, dann geht man in das Theater am Schluss und kommt dort die Produktionsstätte über und kann dort dann auch das Stück fertig produzieren und hat in dem Deal aber dann, dass man es auch aufführt, und wir haben es 12-mal aufgeführt, ist sehr erfolgreich gewesen, und weil es eine freie Truppe ist, ist das wie ein Schlusspunkt gewesen. Ab dann tourt man europaweit. Und an dem Abend ist er gestorben. Und das ist neben dem, dass das einfach irgendwie alles überhaupt nicht zusammengepasst hat, oder? Also man ist in einem 4-monatigen Prozess, der natürlich schon 1,5 Jahre vorher angefangen hat, an einem Schlusspunkt. Man hat etwas zu feiern. man hat endlich mal lässt man los. Und in diesem Loslassen passiert das. Das ist, das hat mich komplett überwältigt. Und nicht nur in dem Moment, sondern halt einfach auch viele Monate später.
Es gibt ja so Tipping Points im Leben, Kipppunkte. Ja. Die so Tagmomente, wo alles irgendwie unwiederbringlich verändert. Ja. Wie oder wann ist dir das bewusst geworden, dass hey, jetzt ist etwas passiert, jetzt ist etwas nicht mehr wie vorher?
Genau, ich habe einmal ein Stück geschrieben, Point of No Return. Also einen Punkt, wo einfach, was, ja, wo, also ich bin ja dann wie gefangen gsi in diesem Punkt. Das ist, glaube ich, vielleicht jetzt auch ein anderer Blick oder eine andere Definition von Trauma, oder? Trauma heisst, es gerührt etwas ein, es bleibt etwas gefangen, es wiederholt sich etwas in einem Loop ständig. Kannst du mir deine Frage nochmal sagen?
Ich habe dich gefragt, wie ist dir das bewusst worden? Aber vielleicht muss ich auch noch anfügen. Weißt, erstaunlicherweise hast du die Tournee nachher allein zu Ende gespielt. Und bist erst dann wie auf eine Art zusammengebrochen. Also,
ja, es war eine Mischung. Mhm. Also ich bin halt, bin dann auch professionell, oder? Also ich mache es dann auch. So bin ich auch aufgewachsen. Also,
das ist eine tiefe Konditionierung, ja, oder? Dass man sich gar nicht so schnell fallen kann.
Also das ist immer noch so, auch 10 Jahre später. Also das ist immer noch so. Ich mache es auch. Also es ist, ja, das ist ganz interessant, dass das auch etwas, es ist ja auch eine Qualität. Also es ist auch etwas, wo, also man sagt zum Beispiel auch, wenn etwas Schreckliches passiert und etwas, was einem schon Halt gibt in dem Sinne, ist nachher ein Weiterleben. Also zum zurückgehen, eine Arbeit,
in Alltag. Eine genau, Form, wo man sich daran
hält. Genau. Das Schlimme war, dass bei mir das alles zusammengebrochen ist, weil einfach nichts mehr gegangen ist, wie du eigentlich erzählt hast. Das war furchtbar gewesen und das habe ich nicht gekannt, weil ich bin eigentlich jemand war. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich kenne mich und ich weiss, wo meine Limits sind. Ich kenne meine Qualitäten und ich weiss, ich habe mein Leben im Griff. Und plötzlich habe ich mein Leben in meinem Griff gehabt. Und das ist, so habe ich das empfunden. Es ist aus meinem Körper gekommen, dass ich das Leben in meinem Griff habe.
Und wann hast du das gecheckt?
Das ist dann so etwa 5 Minuten später gekommen mit den ersten Panikattacken. Das ist halt schon, viele Leute, die das kennen, die das erlebt haben, sind das schon so Moment, wo man einfach merkt, den Körper kann ich nicht mehr kontrollieren. Ich verliere Kontrolle über meinen Körper. Und das ist bei mir in einer wahnsinnig schnellen Kette immer wieder gekommen. Also manchmal täglich mehrere, manchmal dann über 2 Wochen weniger und dann aber immer wieder. Und es ist einfach auch sehr anstrengend für den Körper sowieso, aber auch fürs Kognitive, fürs Hirn. Weil ich habe einen Tod erlebt und ich erlebe eigentlich ständig mit einer Panikattacke so Gefühl, wie man sich vielleicht vorstellen würde, wird ein Tod sein. Und mein Hirn hat irgendwann gesagt, du stirbst. Die ganze Zeit, du stirbst. Und das hat sich einfach wie so ein Mantra. Ich habe gar nicht können, ich habe das nicht können stoppen. Ich habe keinen Weg daraus gefunden. Ich habe dann versucht, andere Mantras zu finden, wo dem gegenhalten, aber die Kraft ist viel, viel stärker gewesen. Und das habe ich natürlich nicht gewusst, dass das in mir als Mensch drin ist.
Das stelle ich mir als mega angsteinflößend vor.
Ja. Und dann kommt die Angst vor der Angst. Das ist eigentlich das Furchtbarste, weil man dann immer auf der Bremse ist. Man hat immer das Gefühl, ja, es ist ein Teufelskreis. Das Hirn baut dann quasi, also du hast ein Erlebnis, du hast eine Panikattacke, dann fängst du an, Gründe zu suchen, wieso die kognitiv, oder wieso das passiert ist. Und ich habe nicht, ehrlich gesagt, damals nicht so eine gute therapeutische Betreuung gehabt, finde ich jetzt im Nachhinein. Das ist dann auch etwas, oder? Man geht in ein Loch rein. Man hat zwar Ressourcen im Sinne von einem Freundeskreis, der auch helfen kann, der auch sagt, hey, das ist schon mal ein Wahnsinn, oder? Dass überhaupt das auf dem Schirm ist, okay, da gibt's professionelle Hilfe, man kann ja mal anfangen suchen, wer könnte passen. Dann bin ich aber in Therapieformen gekommen, wo schon gut sind, aber zu dem Zeitpunkt nicht die richtigen gewesen sind. Und dann ist das bei mir, hat sich das immer mehr manifestiert. Mein Hirn hat dann immer mehr Ich habe dann zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin schnell gelaufen, dann ist mein Herz schneller geschlagen, dann habe ich plötzlich wieder so einen Überfokus auf mein Innenleben bekommen, und dann habe ich wieder Angst bekommen, jetzt komme ich in Panikattacken rüber, und dann ist vielleicht eine gekommen oder nicht gekommen. Und das hat sich über mehrere Jahre, also 2, 3, 4 Jahre, hat sich das hingezogen.
Ich habe das Gefühl, wenn man die Angst vor dieser Angst hat, was ich absolut nicht kenne als Gefühl, aber wenn du es so beschreibst, dass man dann quasi wie erstarrt, oder? Ja, oder dass man wie gar nichts mehr macht, weil du wie das Gefühl hast, alles könnte irgendetwas auslösen.
Genau.
Ist das auch mit der Musik, hat das den Zusammenhang gegeben, dass du keine Musik mehr ertragen hast in deinem Leben?
Ja, ich glaube schon. Also eben, jetzt würde ich noch etwas anderes erzählen, weil das ist eigentlich die Vorgeschichte. Also ich bin in meiner Kindheit schwer traumatisiert worden, das habe ich aber nicht so genau gewusst, dass es geht um sexualisierte Gewalt außerhalb von der Familie. Mhm. Über Jahre. Nicht natürlich täglich, das ist nicht in der Familie passiert, aber immer wieder. Und da habe ich vage Erinnerungen dazu gehabt, weil ich so Moment, und das ist etwas Tolles, eigentlich Psyche und Körper sich komplett trennen. Also es ist komplett fragmentiert, damit man das überhaupt damit man das überlebt. Das ist wirklich ein Überlebensschutz. Und mit dem Erlebnis von meinem Freund, der stirbt, ist da, das weiss ich jetzt 10 Jahre später, ist da die Box aufgebrochen. Und in den, darum habe ich natürlich aus dem Trauma mit dem Freund, den ich verliere, habe ich ganz lange nicht verstanden. Und das ist so ein Teufelskreis, und das ist jetzt psychologisch auch ganz kompliziert. Also wenn da jemand zulässt, der sich dort auskennt, ich weiss auch nicht. Also ich habe gute Hilfe gefunden, aber dann hat sich quasi, muss ich wie vorstellen, es entstehen dann wie eigene, in dieser Therapie, die ich mache, States, also wie eigene Zustände. Und ich finde das auch künstlerisch super spannend. Also im Theater schafft man auch häufig so. Man versucht ja dann in eine Figur hineinzugehen. Mhm. Und so Figuren hat man dann bei so schweren Traumas, hat man mehrere so Figuren. Und das sind Mechanismen, die entstehen, zum Helfen. Grundsätzlich. Aber an einem gewissen Punkt vom Leben helfen zu nehmen. Und wenn ich die nicht bewusst habe, dann weiss ich natürlich nicht, was ist jetzt das damalige Trauma, was ist das jetzige Trauma, und es vermischt sich alles, und es ist einfach ein riesen Durcheinander.
Aber das heisst, es ist etwas aufgebrochen, was dir ganz etwas Neues erzählt hat über dich selber. Über dein Leben.
Ja, und nämlich, es hat erzählt, dass ich mal in meinem Leben unfassbare Angst hatte. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo, weil ich das so stark verdrängt habe, ich bin wirklich, ich hätte jetzt kein, also wenn ich mich jetzt rückwirkend in diesen Jahren, also das ist in den Jahren 7 bis 10 passiert, die Jahre von 10 bis, wo es mir dann anfangen schlecht gegangen ist, 35, die 25 Jahre, da habe ich, die Angst ist etwas mir komplett fremd. Also ich bin furchtlos gewesen, wie mich die Leute beschreiben, wie ich ins Leben gehe, wie ich rausgehe. Und es war etwas, was ich nicht gewusst habe. Und das ist aufgebrochen. Und darum ist das nach wie vor, ist das ein Thema im Leben. Also es ist schwierig, dort eine Akzeptanz zu finden. Also ich kenne dann auch Leute kennengelernt, die andere Probleme haben und dann auch über radikale Akzeptanz reden. Oder? Also es, sich einfach, egal wie es sich anfühlt, egal wie es ist, ich akzeptiere das jetzt so. Weil kannst du es nicht wegmachen. Aber willst du es halt vielleicht wegmachen. Und das ist ein langer Prozess und ein langes Verstehen, ein kognitives Lernen. Und ich glaube, Musik ist nicht mehr gegangen, weil ich mache Musik, seit ich 5 bin. Und Musik ist für mich immer so ein Schutzraum gewesen, wie ich es schon gesagt habe. So ein Raum für mich. Mhm. Aber der ist auch entstanden und stärker gewachsen aus Gründen, die ich gar nicht mehr so bewusst hatte. Und mit dem Verlust von meinem Freund ist das alles nochmal, es ist viel zu schmerzhaft geworden. Und die Emotionen sind, es ist einfach alles durcheinander gerutscht. Ich merke es auch, wenn ich jetzt darüber rede. So, es rutscht alles in mir drin auch wieder durcheinander. Also es ist wirklich auch etwas, wo, also vielleicht ist das auch noch interessant überhaupt zu wissen, mit traumatisierten Leuten, die verlieren wie Zeitachsen. Also die verlieren wie, man bewegt sich dann eigentlich, man wird älter, oder? Jeder normale Mensch, oder normal, ich weiß auch nicht. Also, viele Leute erleben ja Sachen, aber normal gibt es in dem Sinn nicht. Aber am Trauma sehr charakteristisch ist, dass man eigentlich gefangen bleibt in dem, oder Teil von dir bleibt dort drin. Und halt auch die Überlebensanteile bleiben dort drin. Also auch die weiter machen wollen. Und das ist ja gut als Mechanismus, aber es gibt auch ein totales Durcheinander. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Leben ist mehr in der Zeitachse mehr Kugeln. Also ich bin irgendwie ich bin irgendwie in der Mitte und ich gehe eigentlich überall an und das ist eigentlich total ungesund. Also das ist nicht eine Entwicklung, wie ein Mensch eigentlich sich sollte entwickeln. Und ja, genau, in dem Sinne rutsche ich halt. Man sagt dann mal switchen. Ich rutsche halt ständig in so verschiedene Räume hinein.
Ich möchte zurückkommen zu der Musik. Weißt du, wir haben ein Vorgespräch miteinander geführt und ich bin in einem Kaffee gesessen und habe gesagt, hey Stefan, hörst du mich genug gut? Weil hinten dran tönt mega laute Musik noch von dem Kaffee raus. Ja. Und du hast gesagt, hey, ja, das geht, aber das wäre jahrelang undenkbar gewesen für dich. Und gleich, unsere Welt ist ja so voller Töne und voller Musik. Also, ich kann mir es wirklich nicht vorstellen, weil du so viele Jahre, wie ist das gegangen, dass du dich immer schon entziehen, also, ja, wie ist das gegangen?
Also, ein Teil ist einfach auch aushalten. Ist schon so, oder? Also, du beschreibst es ja genau so, wie es ist. Und ein Teil ist halt Rückzug. Also, es ist eine Mischung. Und, ein Teil ist aber auch, ich muss auch, oder? Also, ich habe auch, es ist ja dann auch ein Kind gekommen. Meine Tochter, die ich über alles liebe. Und ich habe ja auch wollen Verantwortung übernehmen. Und, ja, haben müssen auch meine Jobs machen, wo irgendwie damit das Überleben überhaupt geht, jetzt auch finanziell gesehen. Und ja, ich habe natürlich, also die traurigsten Momente sind sicher die, wo ich dann zum Beispiel meine Tochter pfeift das Lied oder singt summt etwas und ich muss den Raum verlassen. Das ist ja etwas, wo ich habe mein Leben so anders vorgestellt, so anders wollen als Kind haben. Ich habe so anders wollen in einer Beziehung sein. Aber es ist nicht gegangen. Also, das ist auch dann wieder, da muss die radikale Akzeptanz irgendwo kommen, oder? Und, genau, da geht's natürlich auch in viele Themen rein, wie Schuld, man gibt sich dann auch Schuld, oder? Also, aber das ist, eine schwierige Zeit gewesen.
Das kann man vorstellen. Das war im April 2016 gewesen, wo du Vater geworden bist von einer Tochter. Und ja, das Gleichzeitige, oder? Vom Aufblühen von einem Leben und trotzdem vom erloschenen oder vom erstarrten Leben, ist einfach so gleichzeitig.
Ja, ja. Ich habe es natürlich auch genau so lang geframed, oder? Ich habe es eigentlich immer in mir auch als Erzählung wollen so haben, oder? Es ist ein Leben gegangen, das ist traurig. Das ist bis zu einem gewissen Grad unverständlich, weil der Freund jung verstorben ist. Aber es ist auch ein neues Leben entstanden. In einem ähnlichen Moment. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, das nur so zu erzählen in mir drin, weil halt ich einfach nicht gewusst habe, was mir passiert ist, früher.
Wenn also die schwere Depression, wo du drin gesteckt bist, hat es dort einen Lichtpunkt gegeben, hat es einen Freudenmoment gegeben, wo du das Baby gehabt hast oder wo du einfach, weiss auch nicht, deinen Alltag gelebt hast als Vater?
Also man sieht mich eigentlich, ich schaue dann Bilder an, oder? Ich weiss wirklich wenig über viele Jahre. Ich schaue aber Bilder an und ich sehe mich dort auch strahlen. Ich sehe mich dort auch lachen. Ich sehe mich dort ganz zärtlich. Aber ich weiss natürlich auch, wie mein Innenleben war. Und das ist schon einfach das ist in dieser Gefangenschaft von diesen enormen Gefühlen. Und ich glaube auch, aber etwas wahnsinnig Tolles am menschlichen Hirn, System, emotionalen Konstrukt ist auch, dass wenn dann mal alles vorbei ist, wird auch der Blick wieder anders auf die Vergangenheit. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo irgendwann anfangen zu einsetzen. Also, das ist eigentlich unfassbar. Und ich glaube, das geht vielen so, die etwas Schlimmes erleben und durch eine dunkle Zeit im Leben gehen. Wenn du dann, ich nenne es jetzt mal Tunnel, wie es halt häufig dann vielleicht auch, ja, ist ein gutes Bild, oder? Wenn man dann dort hinten rauskommt und eine Distanz gewinnt, und wieder zurückgeschaut, wird es wieder irgendwie einfacher.
Was hätte denn Aufgeben für dich bedeutet? Hast du das überlegt?
Ja, ich bin natürlich suizidal gewesen. Immer wieder. Das ist schon das Aufgeben. Also, ja, das einfach, das ist wie ein Magnet dann, in dem Moment. Obwohl man es nicht will. Also, ich habe es nicht wollen. Da gibt's wahrscheinlich dann irgendwo, könnte man jetzt schauen, da gibt's Ressourcen, die das irgendwie verhindert haben, so. Und sicher einmal war, ich bin eben, es ist lustig, dass du das jetzt auch fragst, in dieser Dichte, oder? Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich so jemand, der dann das auch durchzieht. Also ich habe dann die Konzerte auch noch gespielt, 70, 80 Shows und auch mit, also mit dem Trio auch, wo ich viel gespielt habe, mit Rusconi, mit dem Fabian Gisler und dem Claudio Strübi, sind noch, haben wir 50, 60 Shows noch gespielt, in diesem Zustand. Und mit dieser Produktion, wo der Paul M. gestorben ist, habe ich noch 80 Shows gespielt, weltweit, über 2 Jahre. Und das durchziehen, oder? Das ist schon etwas, wo dann auch wieder eine Stärke ist, auf eine Art, oder? Das ist auch wieder etwas, wo, ja, das Weitermachen.
Was ist das? Das Resilienz wird immer so wieder genannt.
Ja, ja. Ich meine, und das ist ja auch etwas, was ich bei dem Album Solas, wo mir auch, das ist auch eine Erzählung von mir. Ich glaube, man muss, das ist natürlich für mich nicht jetzt das Attribut, das ich jetzt wahnsinnig toll finde, dass ich jetzt, ich weiß auch nicht, das Kämpferische und das Weitermachen. Ich meine, es ist ja auch irgendwo durch völlig gaga. Also, ich kämpfe dann die ganze Zeit gegen mich, eine Art, gegen mein System. Also, das ist auch etwas Konfliktreiches. Mhm. So. Aber man findet immer mehr, glaube ich, wenn man sich anfängt damit beschäftigen, so Ort und Moment und Begegnungen. Und bei mir war es dann auch die Natur und das Arbeiten mit der Natur. Sind auch ganz enge Freundschaften gewesen, wo wieder so Ressourcenanteil oder überhaupt das Gefühl von Stärke einem zurückgehen. Weil wenn man in einer schweren Depression ist, ist eigentlich alles kompliziert und alles erschöpft. Auch wenn man würde sagen, mach mal eine Pause, das Schlimmste. Pause machen ist eigentlich das Schlimmste. Oder schlaf mal, geht ja dann eh nicht in dieser Phase. Oder mach mal Ferien, mach mal Pause. Geht sowieso nicht, weil dann wird man ja noch viel mehr mit allem konfrontiert. Also all die Sachen, die man eigentlich kennt, oder isst man, kann man fein essen und einfach all diese schönen Zeug, oder, im Leben, Freundschaften und so weiter, sind ja dann all belastet. Und wenn das wieder anfängt zu drehen und man dort drin findet, was es darf sein, dann verändert sich etwas sehr fundamental.
Nur noch eine Frage zu dieser Zeit. Wo war dein Klavier? Wie hast du das behandelt? Oder wie bist du mit dem umgegangen, wenn du nie mehr angesessen bist? Hast du es manchmal angeschaut?
Ja, genau. Es war natürlich total konfliktreich gewesen. Ich habe das angeschaut. Ich habe das wollen spielen. Ich habe halt nicht verstanden, wer da mein Leben zerstört. Es war wirklich so gewesen. Sehr, irgendwie sehr moralisch. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin kein böser Mensch. Was passiert mit mir? Und das ist natürlich im Nachhinein gesehen eine totale Opferhaltung, die ich natürlich aus der Kindheit kenne. Mhm. Aber ich habe natürlich, das hat mich so überflutet, so überwältigt, dass ich das nicht habe können trennen von meinem Jetzt-Zustand, vom 36-jährigen, 37-jährigen Mann, 38-jährigen Mann. Es ist einfach immer weitergegangen. Und das ist...
Du hast nicht aufgegeben.
Ich habe nicht aufgegeben.
Du hast mega viel ausprobiert. Du hast getüftelt, wenn ich es so darf sagen. Ich kenne dich nicht. Ich habe es aber von weitem, wie ich deine Musik beobachtet habe, wie ich das, wo du mir das auch erzählt hast, was du so probiert hast für Strategien, habe ich so gedacht, so genial, verrückte Ideen, wie du wahrscheinlich für die Musik gehabt hast. Das hat mich irgendwie auch die Ideen für die Musik, für die Zeit ohne Musik gedunkt. Also du hast einerseits Experiment mit Pilz gemacht, du hast Sachen verrotten lassen mit Pilzsporen und andererseits das Bogenschiessen extended, ausgespannt in deinem Leben. Zuerst mal zu den Pilzen. Also das ist eine super spannende Idee. Du hast, glaube ich, wahrscheinlich auch teure Konzertflügel, ich weiß gar nicht, ob es billige gibt, Konzertflügel mit so Pilzsporen geimpft, du mich kontrollierst.
Das ist Klavier.
Klavier, ja. Okay.
Aber auch schon richtige Instrumente. Ja.
Die haben sich angefangen zu ersetzen dann?
Über Monate.
Und das hat Geräusche gemacht, wo du die Mikrobewegungen dann aufgefangen hast. Da kann man quasi in Musik übersetzen, wenn man das aufnimmt nachher.
Ja, genau. Ich hatte so ein System gehabt, wo hat können, also ich hatte die eingesteckt in das Holz. Also die Bedingung ist, dass so organisches Material rum ist und die Sporen von diesen Pilzen, die wachsen in das Holz rein. Mhm. Die sind sich dort richtig am breit machen. Und das braucht Zeit. Und dann habe ich die Sporen anfangen, mit so Patches, in ein Gerät hineinnehmen, von PlantWave, das ist so ein technisches Tool, und die können eine Art wie den Wasserfluss in dieser Pflanze oder in diesem Pilz hinein oder in diesem ganzen Pilznetzwerk hinein, können die messen und die wandern das um in Daten. Und das habe ich dann in den Computer hineingenommen, in ein Programm, wo das umgewandelt hat in MIDI. Und MIDI ist in der Musik etwas, wo einfach sagt, wie schnell und mit Instrument, wie hoch der Ton soll sein, wie lang er soll sein. Das sind so wie so mathematische Informationen. Und die habe ich dann können zuordnen zu zum Beispiel Licht, was total cool war. Also die Pilze haben dann eigentlich selber angefangen, Licht zu steuern. Also so hell, dunkel, 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 hell, hell. Also so wirklich so Disco-mässig. Und halt Töne. Und dann habe ich eben mit einem Düftler zusammen nochmal eine andere Übersetzung gefunden, wo Klavierhammer, also wieder Bewegung ausgelöst wird durch die MIDI-Daten. Und dann haben eigentlich die Pilze mit diesen Klavierhammer das Klavier gespielt, wo sie selber drin leben. Das war die Installation gewesen.
Du hast Klavier spielen lassen.
Genau, und das ist natürlich, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, trickreich, weil ich einfach nicht aufgeben, Musik machen. Und ich kann aber selber nicht mehr das Klavier spielen. Das heisst, ich habe meinen Weg finden, ich habe einfach nicht diesen Beruf aufgeben. Ich habe einfach gefunden, hey, also ehrlich gesagt, auch ein bisschen aus Not. Ich habe gedacht, was kann ich denn sonst noch? Aber auch aus, das kann ich aber. Und ich wollte jetzt das nicht loslassen. Ja.
Das hat ja aber auch eine grosse Symbolik. Aber vielleicht werde ich jetzt ganz fest irgendwie in die Metaphern hineingeschickt. Weißt du, das kaputt machen, das zerstören. Also die werden ja zersetzt, oder? Die Holzanteile durch die Pilze. Es gibt im Hinduismus eine Göttin Kali. Mhm. Zum Gute erschaffen, musst du zuerst alles zerstören.
Interessant.
Es gefällt mir sehr. Mhm. Was glaubst du, was erschafft das Gute? Oder ist das irgendwie wie auch eben ein Weg zurück ins Leben gewesen für dich? Auch wenn ich eben, es ist eigentlich sehr aufgeladen in der Symbolik.
Ja, also was ich finde, das Gute, was es geschafft hat, ist, dass ich immer ehrlicher werde und mir immer näher komme. Und das ist, und immer mehr zu mir stehen, wer ich bin. Weil das habe ich natürlich ein Leben lang nicht gemacht. Also musst du dir vorstellen, du lebst ein Leben abgespalten von einem grossen Teil von deinem emotionalen Wesen. Das ist nur ein halbes oder ein Drittel oder ein Fünfzehntel Leben. Und das ist für mich das Gute. Und jetzt auch mit dieser Musik, die jetzt draussen ist, ich glaube, vor 10 Jahren, 15 Jahren hätte ich nicht wollen, ich hätte es auch nicht können, aber ich hätte auch nicht wollen, Solo-Platten machen. In dieser Art, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich wäre dort noch zu fest in Vorstellungen und Bildern gewesen, wie ich mich will. Wie ich will sein. Weißt du, was ich meine?
Ja. Wir kommen nachher auch noch auf die Bandzeit, oder, wo du stundenlang irgendwo in China Autogramm gehst. Und das möchte ich noch zurückkommen. Ich möchte aber noch mal zurück zu den Arten und Weisen, wie du probiert hast, dein Leben zu gestalten. Das Bogenschiessen war schon etwas anderes, was du sehr intensiv gemacht hast. Wie nennt man das? Intuitives Bogenschiessen. Ja. Was ist das?
Das ist, das schiesst man mit Langbögen, also Holzbögen, ohne jetzt Übersetzungen. Also da gibt es ja auch Sportbogenschiessen. Das ist dann so Carbonbögen und da wird sehr viel mehr Gewicht auf der Zähne gegeben. Und das ist alles dort nicht. Das ist wirklich ein sehr archaisches Erlebnis. Und im intuitiven Bogenschiessen, was angelehnt ist am Zen-Buddhismus in Japan, so wie ich das jetzt gelernt habe in der Bogenakademie in Berlin, und dort bin ich ja dann auch Coach geworden, ist das etwas, wo eigentlich, wir nehmen den Bogen als Tool, wo eigentlich uns Muster aufzeigt. Weil je nach Aufgabe, die du dir gibst, wird der Bogen entsprechend funktionieren. Also
ich komme nicht raus, ich habe noch nie einen Bogen in der Hand gehabt. Was heisst da, wenn ich mega ziehe, dann boom, bang.
Also es gibt also zum Beispiel Haltungsfragen, oder? Das kann zum Beispiel sein, dass du deine Schulter dann immer da oben hast, weil zum Beispiel deine Aufgabe ist, in ein Rechteck reinschiessen. Und es kann zum Beispiel sein, ein Ziel kann zum Beispiel etwas sein, wo eine Gruppe von Menschen völlig anzieht. Yeah, wir haben ein Ziel. Ich renne darauf zu. Und eine andere Gruppe von Menschen schreckt es total ab. Die weicht zurück. Und das sind alles so, das sind, jetzt ist jetzt ein kleines Beispiel, da gibt es Dutzende. Und in all diesen Sachen rein zeigt es dir halt, wer du bist. Und das ist mal in erster Linie einfach eine ehrliche, selbst.
Feedback.
Genau, ein ehrliches Feedback. Und dann, wenn du Lust hast, kannst du natürlich anfangen, dort drin auch arbeiten. Und es dreht sich halt sehr rein ins Leben rein. Das hat mir sehr viel gebracht, weil ich eigentlich einfach auch die ganze Zeit wieder in so einer Selbstreflexion gsi bin. Und das Schiessen an sich, und das ist ja auch im Zen-Buddhismus so, das Schiessen an sich ist ja nicht, das Treffen an sich ist ja nicht das Ziel. Also das Ziel ist eigentlich etwas, wo zu dir kommt. Und das ist auch ein Prozess. Das ist etwas, wo dauert.
Das Ziel ist etwas, wo zu dir kommt.
Ja.
Da muss ich länger drüber nachstudieren.
Ja, ich auch selber.
Ich möchte den Bogen gerne spannen zurück zum Anfang. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ich darf über deine Kindheit in Zürich mit dir reden. Du bist aufgewachsen bzw. geboren am 14. Februar 1979 in Zürich. Aufgewachsen in einem lauschigen Quartier, in einem privilegierten Umfeld. Dein Papi ist Staatsanwalt, das Mami Theaterpädagogin, dein Bruder an deiner Seite. Ganz viele Freunde. Du hast vorher mal gesagt, ich bin der gewesen, wo irgendwie alles gelaufen ist. Der Beliebte. Und gleichzeitig erzählst du mir eben, dass du wahnsinnig traumatische Erlebnisse gehabt hast in deiner Kindheit. Also da scheint irgendwie wie etwas gleichzeitig gelaufen zu sein.
Ja.
Was möchtest du teilen? Oder was für ein Bild hast du, wenn du zurückdenkst, wie du aufgewachsen bist? Was kannst du mir darüber erzählen?
Also ich habe ein sehr liebevolles Umfeld gehabt. Genau, meine Mutter war früher Schauspielerin gewesen. Und dann auch Theaterpädagogin und eben Musikpädagogin. Mit der Geburt von mir quasi ein Entscheid von ihr. Sie wird Raum haben fürs Kind. Hat sie es damals so empfunden, dass das mit einer Theaterkarriere so nicht mehr vereinbar wäre in diesem Ausmaß. Auch mein Vater, der hat einen steady Job gehabt. Und mit diesen zwei zusammen haben wir uns können ein gutes Leben führen, oder? In einem kleinen Häuschen in Oberstrasse. Natur war rum. Wir sind viele Berge in die Ferien. Dann ist mein Bruder gekommen. Den habe ich, glaube ich, jahrelang wahnsinnig in Wahnsinn getrieben. Aber dann irgendwann ist der Samichlaus gekommen und hat gesagt, wenn du das weitermachst, kommst du kein Geschenk mehr. Ja, das war her damals. Aber ich habe dann irgendwie gesehen, dass das eigentlich stimmt. Ich lebe jetzt ja in Berlin, hat meine Tochter, also wenn ich an die Zeit zurückdenke, da ist mit der Strasse rausgerannt, hat mit seinen Freunden, entweder ist man irgendwo in einer Ecke gesessen von irgendeinem Garten und hat irgendwie eine geheime Geschichte erzählt oder irgendwie Spiele erfunden oder gemacht. Das ist auch sehr wenig rum gewesen, oder? Also, da kannst du dich vielleicht auch erinnern. Ich meine, die ganzen Medien, das ist ja, man hat einfach, ich habe das Gefühl gehabt, man hat sehr viel Zeit gehabt.
Ja, es ist sehr analog
gewesen. Ja. Man hat irgendwie, dann ist einer, plötzlich hat Skateboard entdeckt, dann hat man das auch mal ausprobiert. Ich habe viel Musik gemacht. Man hat ein sehr freies Leben gehabt. Also, es ist schon sehr anders gewesen, als ich jetzt das zum Beispiel für meine Tochter erlebe in Berlin, wo einfach eine Hauptstrasse um die Ecke ist und tausende von Leuten und, hat auch gut so, ist sehr lebendig. Aber ich kann mich an Dutzende von Nachmittagen erinnern, wo es einfach heiss ist im Sommer und man hat kein Telefon gehabt, nicht können abmachen, aber man hat einfach gewusst, am Abend geht man wieder raus, nachdem man gegessen hat und dann trudelt von dort hinten jemand rein und von dort kommt eine Nachbarin, Freundin, Kind, oder? Also das Kind. Und dann ist man wieder irgendwie am Fangis spielen oder am Ping-Pong spielen in der Möhrli-Anlage oder man ist irgendwie, Unihockey haben wir dann lang gespielt. Alles immer in der Strasse, alles draus, alles so, damals ist das Quartier auch sicher, eher so ein 68er, SP-Quartier gewesen. Das hat sich sehr, sehr verändert. Also da ist viel Vermögen jetzt rum. Also wenn ich jetzt durch die Straße laufe...
Machst du das manchmal?
Und mache ich manchmal, ja. Weil es mich einfach auch interessiert, wie entwickelt sich Städte. Und ich habe sehr ein liberales Umfeld gehabt, was viele von uns in dieser Zeit gehabt haben, jetzt so in Zürich. Und man hat mir eigentlich sehr viel Ja gesagt. Man hat mir sehr viel zugetraut, Vertrauen geschenkt. Hankerum hat dann das auch nicht dürfen wahnsinnig ausgenutzt werden, so. Also, es war wie so ein Deal gewesen. Und das war wunderschön gewesen. Aber ich finde auch, dass die 68er ziemlich vieles verkackt haben. Weil, ich finde, die haben noch nicht bewusst gehabt, dass eigentlich Kinder sehr viel auch aufnehmen, was in der Erwachsenenebene passiert. Und eigentlich, ich finde, und das sagen mir sehr viele Freunde um mich herum, es ist eigentlich wenig kommuniziert worden von der Erwachsenenebene zu der Kindebene. Also es ist wenig erklärt worden. Es hat dann Trennungen gegeben, da haben wir dann nicht drüber geredet. Sind Eltern gestorben an Krebs. Man hat eigentlich nicht drüber geredet. Es hat fast über alle, meine Eltern haben auch dann in der Beziehung Modalitäten für sich gefunden, die gestimmt haben. Aber man hat nicht mit uns drüber geredet. Und das nimmst du alles auf. Also heute weiss man das. Aber es ist irgendwie, also nochmal zwei Generationen voran, ist es natürlich auf eine andere Art sehr rigid und sehr krass gewesen. Also so in einem Patriarchatstil, das ist ja immer noch rum. Aber jetzt, so bin ich nicht aufgewachsen. Ich hatte eine feministische Mutter gehabt. Also mein Vater hat das mitgetragen, dass das so ist. Also das ist nicht das Problem gewesen, aber...
Aber ganz eine andere Kommunikation.
Absolut. Und ich finde eben dort drin, und da mache ich auch an dieser Generation einen Vorwurf, und ich hoffe, meine Tochter macht dann meiner Generation einen Vorwurf.
Ihr habt viel mit uns über Gefühle geredet.
Genau, das vielleicht. Wird ganz sicher so sein. Ja. Ich finde, das haben sie vercheckt. Also das ist etwas, was nicht gut gelaufen ist. Es hat viele Sachen gegeben, wo man einfach nicht darüber geredet hat. Vielleicht ist das auch etwas Schweiz, Deutsch, Schweiz, keine Ahnung. Spezifisch, das weiss ich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das nicht so das Problem. Man ist sehr direkt, man redet über Zeug.
Was du zu einem anderen Punkt, den du mitbekommen hast, zurückzukommen, sicher auch mitbekommen hast, glaube du, deine Eltern, ist Musik, oder? Es sind, glaube ich, immer irgend so ein bisschen Jazz-Platten am Knistern gewesen. Mhm.
Ja, genau. Also mega, mega cool. Also eben all das, was jetzt Förderung beinhaltet, ist fantastisch gewesen. Also ich habe jetzt in der Musik allein, mein Vater hat Big Band Sachen gehört, hat Saxophon gespielt. Meine Mutter ist richtig geforscht. Sie hat gemerkt, Jazz interessiert mich, hat mir Platten geschoben, hat mir Zeug, aufmerksame Erziehung, oder? Also wirklich bei mir, beim Kind, auch bei meinem Bruder, wenn man gemerkt hat, dort ist das Interesse rum, hat man Zeug angelegt. Und schaut dann, was macht das Kind damit? Also total cool. Und auch viel Handwerk, viel Basteln, viel ausprobieren, viel auch mit meinem Vater dann umbauen, bauen, Sauna unbauen, Wände bauen, viel so Sachen, wo man jetzt heute natürlich sagt, das ist genial, oder? Du machst immer wieder Erfolgserlebnisse, Selbsterfahrungssachen und baust natürlich ein wahnsinniges Selbstbewusstsein auf.
Du hast die Studentenzeit an der Jazzschule in Zürich verbracht. Im Radiostudio, erste Alben aufgenommen.
Ja, Peter Bürle.
Brunnenhof.
Ja.
Ja, wow. Ja. Hat es jemals einen anderen Plan als Musik gegeben bei dir?
Ja, ich wollte Geschichte studieren. Und dann habe ich das kleine Latin nicht gemacht. Ich war im Gymi, in meinem Emmibill. Und habe dort Latin abgewählt. Und es war wirklich ein Fehler, weil es dort ein Angebot gegeben hat, das kleine Latin noch nebenbei machen. Eine hat das gemacht in der Klasse. Hätte ich auch sollen. Weil nachher hat es geheissen, Geschichte studieren, das ist jetzt, glaube ich, heute nicht mehr so. Du kannst nur mit dem Latin. Und das hat es mir wirklich... Jetzt habe ich irgendwie... Also mein Vater hat eine Latinschädigung. Er hat irgendwie 7-mal, glaube ich, die Prüfung müssen machen, wo er noch damals Jurist hat wollen werden.
Ich habe es gemacht und ich frage mich, wieso.
Das kleine Latino?
Ja. Du hast damals mit deinen Freunden, den Fabian Gisler und den Claudio Strübi, eben die Band Rusconi gegründet. Mhm. Erste Platte, nachher ist es wirklich raus in die Welt gegangen. Ihr habt den Jazz, sagt man, in eine neue Richtung gedreht, Fun-Jazz gemacht, gemischt mit diversen Einflüssen, wie zum Beispiel Indie-Rock. Ich habe das Sonic Youth Hommage-Album sehr gerne gehört. Mhm. Sony haben einen grossen Plattenvertrag bekommen, haben euch dann aber doch lieber selbstständig gemacht. Der Erfolg ist immer geblieben. Ich sind gefeiert worden wie Rockstars, in China zum Beispiel, eben 3 Stunden Autogramm gegeben. Was, wenn du zurückschaust auf die Jahre von dieser, ich sage es jetzt so, unbeschwerten Kunst, ist es da so gewesen? Was hast du für Gefühle zu dieser Zeit?
Ja, also schon. Es ist mega, also eben, das stimmt alles, was du sagst. Finanziell stimmt das nicht. Also Erfolg gemessen in Finanziellem ist es nicht gewesen. Aber Erfolg gemessen in Möglichkeiten und Zeug machen und wirklich auch dankbar sein, dass Sachen, zum Beispiel das Reisen, ich habe es wahnsinnig toll gefunden. Also auch die Touren in Asien, wir sind viele Mal in Japan gewesen, in Korea, Malaysia, China, viele Touren gemacht. Einfach die Begegnungen dort und auch die Abendessen. Man ist immer, die Leute haben dann immer einmal natürlich auch die tollen Orte wollen nehmen, um zu zeigen, wie schön es da ist und was. Auch kulturell, Indonesien haben wir wahnsinnige Konzerte gespielt. Unfassbar.
Und die Leute haben da ja schon gefeiert und geliebt auch.
Ich kann mich an Konzerte in China erinnern, wo die Leute wirklich, also, wir haben auch so einen Song gehabt, oder auch in Korea an einem grossen Festival. Da sind dann 8000 Leute einfach aufgestanden und haben angefangen. Und das ist natürlich für Jazzkonzerte, ist das außergewöhnlich gewesen damals. Hat es schon gegeben.
Und haben angefangen zu tanzen.
Tanzen und mitklatschen und sich spüren. Und wir haben das sehr genossen. Es ist aber auch sehr erschöpfend gewesen. Mhm. Also da ist auch so ein Trieb in mir drin gewesen, ein Treiber, und die haben den Claudio und den Fabi von mir gekannt, aber sie haben das auch irgendwo gehabt, wo auch immer ein bisschen das Limit ist. Das ist nicht, also...
Mhm. Immer im Aussen sein.
Ja.
Mhm. Zug die Energie, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Du, während du auf der ganzen Welt unterwegs gewesen bist, hast du gleichzeitig also den Begriff «Diehei» ausgeweitet. Du bist irgendwann in Zürich und in Berlin «Diehei» gewesen. Hast in Berlin auch viel Theater und Filmmusik gemacht. Bist eben irgendwann Vater geworden. Ich will dort nochmal nachhaken. Du hast das vorher schnell beschrieben. Mich nimmt es noch wunder. Was hast du für einen Vater wollen sein? Was hast du für eine Vorstellung gehabt vom Vater sein?
Genau. Ich habe mir vorgestellt, meine damalige Partnerin und ich, wir kommen das Kind über und dann wird es mega lässig. Dann haben wir zwar unser Leben, wo wir in den Berufen sehr stark ausleben, das ist auch bei ihr so, sie hat sehr grosse Leidenschaft für ihren Beruf, ist wunderschön, und ich habe das in meinem Beruf und wir kommen wieder zusammen und wir sind gemeinsam mit jetzt jemand Drittem, wo auch mitgenommen wird in das Leben, wo aber auch unser Leben, wo wir auch mitgenommen werden von dem persönlich, wo gekommen ist, wo wir gemeinsam ein Leben aufbaut und gestaltet. Mhm. Und das ist alles mega anders gekommen. Also erstens mal bin ich schwerst depressiv gewesen, jahrelang. Also für meine damalige Frau, Partnerin, muss das furchtbar gewesen sein. Also ist mir absolut bewusst. Also das ist so zerkehrt, das ist richtig so, also das ist auch etwas, was ich immer noch genage. Also aber ich habe mich halt auch nicht so gekannt, oder? Ich habe halt in so einem, ich habe ganz viel, glaube ich, in Projektionen gelebt.
Wie hast du den Zugang zu deiner Tochter gefunden?
Vor allem jetzt finde ich ihn ganz stark über die Musik.
Schön.
Ja, sie hat totale Leidenschaft in der Musik. Und es ist manchmal, also ich denke manchmal, sie sitzt manchmal, sie spielt Klavier, ist auch ein Klavierunterricht, das kannst du als Vater selten dann selten weitergeben. So im Unterrichts, in einer Unterrichtsstruktur hat völlig nicht funktioniert. Dann ist sie extern im Unterricht, da von Klavier spielen, gehört mich natürlich mittlerweile auch wieder viel spielen. Und manchmal sitzt sie dort und das sagt auch meine, also wir haben so eine gemeinsame Wohnung, ein Nestmodell. Wir treffen uns dort, ja, in der Übergabe, und dann haben wir natürlich gemeinsame Stunden und so. Und dann sagt dann meine Ex-Frau, ey, sie tönt wie du. Und ich denke dann auch, wie ist das möglich? Also, so, das ist auch irgendwie, ja, das berührt auch total. Und gleichzeitig hat sie dann ihre anderen Welten in der Musik auch. Also, das ist sicher etwas, was mir sehr starke Verbindung hat.
Sie hat ja dich eigentlich jahrelang nicht gehört spielen, oder? Ich glaube, das hat dir auch sehr weh gemacht, ja, dass du wie, oder? Eine das Tochter ein hast, die dich nicht als Pianist kennt oder gesehen hat.
Das ist auch ein Teil von dem Leben, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Töchterli. Sieht einmal den Papa auf der Bühne, das Töchterli erlebt den Papa, ist am Spielen, es sitzt bei mir auf dem Schoss und ich spiele da meine Sachen, Tunes, schöne Lieder, Lieder für sie, Lieder für mich, Lieder für andere. Einfach alles, alles anders gekommen. Ja.
Aber
radikale Akzeptanz.
Hat dich irgendwann zum ersten Mal gesehen. Wie war das gewesen, wo du wieder angefangen hast, Klavier spielen und deine Tochter hat dich zum ersten Mal gesehen?
Ja, vielleicht gerade der Gump. Sie ist jetzt vor ein paar Wochen, über zwei Monaten, ist sie mit mir auf, also ich mache jetzt Anführungszeichen, das sieht man nicht, auf Tour. Mhm. Es war meine Woche gewesen, und ich hatte Konzert in Genf gehabt, und der das veranstaltet hat, hat gesagt, ist doch schön, bring deine Tochter mit. Ich habe gesagt, ich muss etwas organisieren. Und dann habe ich gefunden, hey, es ist früher angesetzt, Solo-Konzert, jetzt mache ich das mit ihr. Mhm. Und das ist schon, also das ist schon für mich einfach irgendwie toll, dass sie das... Sie hat dann am Schluss vom Konzert gesagt, ich habe sie dann am Abend gefragt, als ich sie ins Bett gebracht habe, ja, wie ist das für dich gewesen? Sie hat gesagt, es ist schön gewesen, aber das müssen wir jetzt nicht oft machen.
Sie ist 10. Sie hat wahrscheinlich auch noch andere Sachen zu machen, als der Papa begleitet. Hey, weil eben, du hast den Weg zurückgefunden, nicht nur als Klavier, sondern vielleicht auch ein Stück weit zu dir. Du hast nach 7 Jahren ohne Klavier spielen, hast du über Umweg wieder ans Klavier gefunden. Es ist gelaufen, über uns läuft ein bisschen Zeit davon, und darum raff ich es ein bisschen zusammen. Der Köln 75 Film, ein Kinofilm über das legendäre Jazzkonzert von Keith Jarrett. Da bist du angefragt worden als Handmodel-Job. Was ist das?
Habe ich auch nicht gekannt, bis dort. Ja, genau, die haben mich auch mal zuerst für die Musik angefragt, habe ich aber nein gesagt, weil für den Keith Jarrett, der noch lebt, der...
Legendäre
also Jazzmusiker. Mein grosser Pianist über Jahrzehnte, also mit 8 das erste Mal oder 10 im Oberhaus in Zürich gehört, für den, also quasi Musik schreiben im Stil von ihm. Also habe ich gefunden, nein, das ist eine völlig bescheuerte Aufgabe, das würde ich nie machen, wieso soll ich für eine lebende Person so etwas machen, auch in der Szene, was soll das? Also, und dann sind's irgendwie, hat der Produzent, der in Berlin wohnt, mich angefragt, ob ich eine Wohnung könnte vermieten an den Regisseur. Der hat dann die schnell anschauen kommen, also unsere Heimwohnung. Sie sind beide auf dem Balkon, sehen meine Hände und sagen plötzlich, hey, die Hände, die sehen aus wie am Keith Jarrett seine Hände, würdest du uns die geben? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich bin dort auch schon ein bisschen wieder zurückgekommen gewesen, ins Leben rein. Oder auch wieder ins Machen. Ich habe wieder gesehen, das Leben gibt auch, es gibt auch eine Zukunft im Leben. Das ist auch ein ganz wichtiger Turning Point. Dass man plötzlich denkt, hey, ich plane mal etwas wieder in die Zukunft rein. Und nicht nur so, was einfach so einem zugeht.
Wie hat sich das angefühlt?
Aktiv. Ich. Aktiv. Mhm. Sag jetzt, ich will das, so. Und sehr befreiend. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, mach ich, schick mir Musik. Und dann haben sie mir Musik geschickt und dann musste ich sagen, das kann ich nicht machen, das ist nicht gut, das funktioniert nicht. Ich muss es nicht machen, also das habe ich nicht gesagt, aber ich will das so nicht machen, den Job. Und dann sind sie in die Not reingekommen, weil der amerikanische Schauspieler, der Keith Jarrett, der jetzt im Film auch spielt, der hat schon seit einem halben Jahr die Musik geübt in New York, wo sie quasi in Auftrag gegeben haben. Und dann haben sie mich gefragt, ja, also mach jetzt doch du einfach. Und dann bin ich das erste Mal wieder ans Klavier.
Und wie war das gewesen?
Ja, also beides. Es ist wirklich so, es ist natürlich, der Keith Jarrett hat sehr physische Art zum Klavierspielen. Es ist sehr intensiv, sehr erschöpfend. Er hat selber auch unter Erschöpfungskrankheiten gelitten. Es ist befreiend gewesen. Es ist auch geframed gewesen, oder? Ich hab wie einen Auftrag gehabt. Ich habe ja gar nicht mehr Jobs angenommen in dem Sinn. Es ist befreiend gewesen. Es ist auch, ich habe mir dann irgendwann gesagt, weißt du, Stefan, das machst du jetzt für deinen 7-, 8-, 9-Jährigen, den Keith Jarrett so geliebt hat. Den Job machst du jetzt für ihn. Und so habe ich auch, ich arbeite auch so, also das ist auch so in der Bogenschule ist das auch so eine Art von Arbeiten, dass man auch zum Beispiel seine Allies, also seine Verbündeten, für jeden Job oder für alles, was du machst, holst du deine Verbündeten. Da habe ich mir den Keith Jarrett geholt, der ist hinter mir gestanden, da habe ich mir 2, 3 andere Pianisten geholt, dann habe ich eigentlich die das machen lassen.
Das Album, das du nachher produziert und gemacht hast. Das Album «Soles Trost», das ist nachher entstanden. Mhm. Und du hast es mal beschrieben, als wie, als wäre alles aus dir rausgebrochen. Mhm. Und interessanterweise sind ja alle Songs auf dem Album auch nach Naturelementen und Teilen Naturgewalten so benannt. Mhm. Kannst du mir etwas sagen über die Musik, die du gemacht hast, wo du zum ersten Mal aus dieser Stille rausgekommen bist? Für dich gemacht hast, wo du jetzt auf Tournee bist?
Ja. Ja, ich glaube, was ich über mich anfange zu lernen, ist, dass ich gar nicht so viel muss machen. Das merke ich auch. Das ist vielleicht auch das Ziel, auf dich zukommen, dass du gar nicht so, du bist gar nicht so, ich habe, glaube ich, schon eine Vorstellung gehabt vom Leben, ich muss es machen, sonst wird es nicht gemacht. Sonst passiert es nicht. In erster Linie fange ich oft so an, dass ich einfach mal die Hand hinlege. So ist das Album entstanden. Und dann fange ich mir vielleicht schon auch etwas an vorstellen wie Wasser, weil ich finde zum Beispiel Wasser ist etwas, was ganz wichtig ist in meinem Heilungsprozess, weil das hat so eine reinigende Komponente. Ich habe mich sehr, sehr viel einfach gewaschen, aber fein und so für mich. Und das Crystal Water, das Stück, das hat die Komponente, einen klaren, reinigenden Bach. So. Es hat immer so verschiedene Ebenen, finde ich, gerade jetzt in den Naturassoziationen, die ich habe. Und dann fange ich an, lege ich die Hand an und dann fange ich einfach an zu hören.
Du hast auch gesagt, das Album «Soles Trost» ist eine Aufforderung an uns alle. Zu was?
Ja, genau. Also es ist halt, durch meine Geschichte habe ich das Album «Soles» als eine Aufforderung, sich auch der dunklen Seite im Leben zu stellen, aber eben auch sich immer wieder bewusst zu werden, was habe ich auch in meinem Leben überhaupt an Gutem. Also die Ressourcen, der Ressourcenfokus, also und der pflegen. Also Freundschaft kann das für jemanden sein. Für jemand anderes ist das Kochen. Für jemanden ist das Fotoalben anschauen. Jemand anderes ist das im Wald spazieren gehen. Und interessanterweise höre ich genau die Feedbacks von Leuten, wenn sie Musik hören. Sie schreiben mir, ich finde es wunderschön, am Morgen aufzustehen und die Musik hören und meine Kinder das Frühstück vorbereiten. Oder sie schreiben mir, ich spaziere auch gerne im Wald mit dieser Musik. Oder ich, und das habe ich ja auch, ich habe für mich irgendwann müssen entscheiden, jetzt lasse ich das los. Ich kann das auch nicht mehr so steuern. Das ist einfach jetzt das, da werden viele Leute auch nicht von dieser Geschichte wissen. Und das ist gut, das ist okay. Und wenn ich dann so Feedbacks kriege, dann berührt mich das mega.
Stefan Ruzconi, heute mit 45, zurück bei der Musik, zurück bei dir vielleicht auch, mehr zurück bei dir. Wer bist du heute?
Ich bin sicher verletzlicher. Ich bin jemand, der nicht mehr so mutig ist und sich immer wieder muss überwinden. Vorher bin ich immer der Mutigste gewesen. Das wird meine Cousins, die haben gesagt, wenn du in der Ferien mit uns gewesen bist, dann bist du immer der gewesen, der irgendwie, ja, du hast die crazy Sachen gemacht, das mache ich nicht mehr. Ich bin auch viel mehr jemand geworden, der zulässt. Vorher wollte ich eigentlich, dass die anderen zulassen. Ich bin aber auch wieder andere Komponenten empfinden. Ich bin wirklich zerbrochen und in dem Innen habe ich ganz sanft müssen in mich zurückfinden. Aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt auch wieder entdecke und will entdecken, dass es auch, zum Beispiel, ich will anfangen zu boxen. Ich brauche auch so Komponenten wieder im Leben, wo Kraft bedeutet. Ich bin dem recht ausgewichen auch.
Ich finde, es ist Zeit für deine Musik. Wir spielen jetzt dann gerade und ich möchte dir zuerst Danke sagen für das Gespräch.
Vielen Dank dir.
Fürs Zuhören und fürs Reden. Ich danke auch euch fürs Zuhören. Gedanken, Anregungen, Inputs könnt ihr gerne teilen. fokus@srf.ch. Das ist der Stefan Ruzconi im Fokus. Er ist on Tour. Der Sommer zum Beispiel am 13. Juli am Festival der Jazz in St. Moritz. Und eben, du hast mir zwar eigentlich wie jeden anderen Gast Songs mitgebracht, die dich irgendwie geprägt haben, aber ich würde gerne einen spielen von deinem aktuellen Album «Soles».
Schön, vielen Dank für die Einladung.
«Freedom, Peace, Part 1». Ja. Möchtest du noch etwas sagen zu dem Song?
Ja, das ist auch, die Welt ist nicht im Frieden. Und ich habe das Gefühl, ich glaube auch immer mehr wieder an die Kraft von der Musik. Ich habe es wirklich verloren. Ich habe manchmal gedacht, Kultur, was kann die schon bewirken? Und jetzt merke ich aber schon, für mich hat es ja viel bewirkt. Und ich glaube auch immer mehr, dass es total wichtig ist, dass es Kultur gibt und dass es Musik gibt und dass die auch eine Message hat, die auf einer Ebene berührt, wo dann halt das Wort oder das Buch oder der Film anders.
Der Song, über den, wo der Fokus-Gast Stefan Rusconi redet, den könnt ihr selber noch online hören, wo ihr eure Sachen hört. Jetzt gibt es Nachrichten.
Die Nachrichten von SRF vom 21 Uhr mit Marco Kalle. US-Präsident Donald Trump hat seinen Entscheid verteidigt, Soldaten der Nationalgarde nach Los Angeles zu schicken. Ohne diese, Zitat, großartige Entscheidung wäre die Stadt vollständig zerstört worden, schreibt Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform. Nach 3 Tagen mit Ausschreitungen und Protesten gegen die Festnahme von Migranten ist es in Los Angeles im Moment ruhig. Was in Los Angeles passiert sei, spiele Donald Trump in die Hände, sagt USA-Korrespondent Pascal Weber.
Diese Sachlage beinhaltet eigentlich alles, was Donald Trump sucht. Es geht um eines seiner zentralen Themen, auch seiner zentralen Wahlkampfthemen, nämlich um den Kampf gegen die Immigration. Und Donald Trump weiß, dass er hier auch eine große Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner hinter sich hat. Er kann hier den starken, entschieden handelnden Mann zeigen, kann sich als solches darstellen. Es geht um einen Kampf gegen einen tiefblauen, also einen tief demokratisch dominierten Bundesstaat Kalifornien, und es geht um einen Showdown gegen einen zentralen politischen Gegner, nämlich den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom. Donald Trump wird versuchen, diese Situation bis zum Äußersten zu seinen Gunsten auszunutzen.
Das sagt USA-Korrespondent Pascal Weber. Und nun weiter in die Westschweiz. Mit 2 Meldungen in der Übersicht. Pro-Palästina-Demonstrationen an den Bahnhöfen von Lausanne und Genf führen zurzeit zu grossen Einschränkungen im Zugverkehr. Wie Westschweizer Medien berichten, haben Dutzende Demonstrierende die Gleise betreten, um Züge aufzuhalten. Gemäß dem Online-Fahrplan der SBB fallen zurzeit viele Züge von und nach Lausanne sowie Genf aus oder sie sind verspätet wegen Personen im Gleisbereich. Und nach mehreren Murgängen